Predige das Wort. So die Aufforderung im letzten Brief des Apostels Paulus. Und das im letzten Kapitel des letzten Briefes des Apostels Paulus, so quasi als sein Testament. Predige das Wort. Den Text dazu finden wir im 2. Timotheus 4, Vers 2. Ich lese so quasi als Einleitung für die Predigt jetzt. Den Text aus 2. Timotheus 4, von 1 bis 5. 2. Timotheus 4, von 1 bis 5, damit wir den Zusammenhang haben. Paulus schreibt hier: Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe. Weise zurecht. Ermahne. Mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden. Weil es ihnen den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Mythen hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tue das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Soweit der Text. Wie gesagt, vielleicht ist eher eine Predigt als ein Vortrag heute, spielt keine Rolle. Ich danke dem Kollegen für die gute Einführung in den Referaten vorher. Ich möchte einführen kurz auf Martin Luther eingehen und dann möchte ich auf folgende Punkte eingehen. Erstens, warum nicht von dem Auftrag abzuweichen ist. Zweitens, warum das Wort Gottes die Grundlage für den gesunden Glauben ist. Und drittens, was das für uns bedeutet. Martin Luther hat sich schon mit der Predigt auch intensiv auseinandergesetzt und er findet, dass das Predigtamt wie der Gottesdienst eine feine christliche Herkunft hat, so ausdrücklich Martin Luther. Er beschwert sich allerdings dann, dass die Heuchler die Predigt verdorben hätten und dass es nicht seine Absicht deswegen die Predigt abzuschaffen, sondern sozusagen zu reformieren. Wieder in seinen rechten Stand zu bringen, sagt er ausdrücklich. Luther erwähnt wörtlich drei große Missstände zu seiner Zeit im Gottesdienst. Erstens sagt er, sie haben das Wort Gottes zum Schweigen gebracht, indem sie es in der Kirche lediglich gelesen und gesungen haben. Also Gottes Wort wurde nicht mehr gepredigt, sondern, wie Luther sagt, nur noch gelesen und gesungen, und er findet, das ist der größte Missbrauch zu seiner Zeit. Zweitens, statt zu predigen, statt das Wort Gottes zu predigen, hat man, sagt er, viele unchristliche Lügen und Fabeln hineingebracht. Und drittens tut man das nach Luther alles, um sich sozusagen die Seligkeit zu gewinnen, zu verdienen. Das ist ein großes Problem, meint er, und wenn man nicht das Wort Gottes predigt, sagt er, dann soll man auch nicht zusammenkommen, um zu singen. Das sehr wohl hat der Gesang seinen Platz, aber nur dann, wenn man auch predigt. Man soll sich sehr intensiv mit der Schrift beschäftigen, vor allem die angehenden Prediger sollen das tun, denn dadurch entstehen Menschen, die in der Schrift verständlich und bewandert und kundig werden, und er sagt, dadurch entstanden vorzeiten sehr feine Christen, Jungfrauen und Märtyrer und sollten wohl auch heute noch entstehen. Durch die Predigt des Wortes entstanden sehr feine Christen. Und noch ein weiteres Zitat, Luther schreibt, es ist alles besser zu unterlassen als das Wort und es ist nichts besser getrieben als das Wort. Damit sehen wir schon, Die Verkündigung des Wortes Gottes lag ihm wirklich am Herzen. Und es geht Luther nicht darum, dass man jetzt über andere einherfährt, die Gegner schlecht macht, sondern wirklich, dass Gottes Wort verkündigt wird. Natürlich hat die Apologetik auch einen Platz gehabt im Leben und der Lehre von Martin Luther, aber in der Predigt geht es darum, dass das Wort Gottes gepredigt wird. Kommen wir zum ersten Punkt. Warum nicht von dem Auftrag abzuweichen ist. Paulus schreibt, predige das Wort, oder eine andere Übersetzung, verkündige das Wort. Paulus schreibt in einer sehr pluralistischen Gesellschaft. Sie müssen nicht meinen, dass die Gesellschaft von heute so pluralistisch sei und dass es damals ja ganz anders gewesen sei. Es war wirklich eine sehr pluralistische Gesellschaft und das lesen wir besonders in den sogenannten Pastoralbriefen Timotheus und Titus, dass die Gefahr der Irrlehren sehr stark auch im Hintergrund ist. Für Paulus ist klar, die einzige Möglichkeit, hier standhaft zu bleiben, ist die Verkündigung des Wortes Gottes mit Jesus Christus im Zentrum. Er ist der Eckstein, das Fundament, wie Paulus anderswo betont, Epheser 2,20, 1. Korinther 3, 10, 11, das Fundament, das sie gelegt haben als Apostel. Und ihm gilt es um verkündigen und sein Wort. Im 1. Timotheus 3, Vers 15 schreibt Paulus, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Das ist die Gemeinde natürlich nicht, weil sie die Wahrheit in sich hat, sondern weil sie die Wahrheit in Jesus Christus und in seinem Wort hat. Was es bedeutet, wenn Menschen nicht in dieser Wahrheit Gottes leben, das zeigt Paulus Römer 1 ab Vers 18 auf. Natürlich dort im Zusammenhang mit den Heiden, aber die Gefahr ist da, dass Christen eben dann in dem Sinn auch die Wahrheit Gottes wieder verlassen. Es braucht diese Grundlage der Wahrheit und die Gemeinde hat Gottes Wort anvertraut bekommen, damit und dadurch, dass sie Gottes Wort anvertraut bekommen hat, ist sie die Grundfeste der Wahrheit. Sonst gibt es die Wahrheit gar nicht auf dieser Welt. Uns hat Gott diese Wahrheit durch sein Wort anvertraut. Und deswegen schreibt Paulus auch im 2. Timotheus 2, Vers 15, bewähre dich vor Gott als einen guten Diener, der sich nicht zu schämen braucht. Und dann heißt es wörtlich, der das Wort der Wahrheit gerade abschneidet. Verstehe das so, dass Paulus damit meint, diese Stelle wurde unterschiedlich gedeutet in der Kirchengeschichte, aber dass Paulus sagt, es soll richtig ausgeteilt werden, das Wort der Wahrheit. Und richtig ausgelegt werden. Menschenweisheit hilft nur dann weiter, wenn sie sich dem Wort Gottes unterordnen. Niemand war so auf das Wort Gottes konzentriert wie Jesus und unter anderem wie sein Mitarbeiter oder sein Apostel Paulus. Übrigens habe ich mal gelesen, man kann nicht schriftgläubiger sein als Paulus. Von Campenhausen hat das geschrieben. Von Campenhausen. Man kann nicht schriftgläubiger sein als Paulus. Jesus, der nach Johannes 1,1 das Wort ist, das lebendige Wort Gottes, das Mensch geworden ist, hat das so stark betont, das Wort Gottes, wie kaum jemand anders, meine ich, gerade auch im Johannesevangelium. Das Wort Gottes, sagt Jesus, ist die Grundlage für die Errettung. Johannes 13, Johannes 15, Johannes 17. Immer wieder wird dieser Punkt sehr zentral betont. Hier sehen wir schon, dass wir nicht zwischen Jesus und dem Wort Gottes trennen dürfen. Zwischen Bibeltreue und Jesustreue. Das geht Hand in Hand. Paulus betont, Jakobus betont, Petrus betont. Immer wieder, dass das Wort Gottes die Grundlage für die Wiedergeburt ist. Durch das Wort Gottes, das unvergänglich ist, und Petrus zitiert in dem Zusammenhang Jesaja 40, Vers 8, ein Motto für die STA Basel von Anfang an, Jesaja 40, Vers 8, Blume verdorrt, Gras verdorrt, Blume verblüht, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und Petrus sagt, das ist das Evangelium, das wir verkündigen und das wieder, durch das ihr wiedergeboren worden seid. Das ist natürlich das Wort Gottes, wie wir vorher von Benjamin Kilcher gehört haben, das auf Jesus Christus hinweist und zu ihm führt. Das wurde auch der Schluss von Johannes 5 zitiert. Paulus spricht gerade auch in den Pastoralbriefen von der Erkenntnis der Wahrheit. Und da lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4, dass Menschen dadurch gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Erkenntnis der Wahrheit ist in Jesus Christus und in seinem Wort vorhanden. Andererseits schreibt Paulus im 2. Timotheus von Menschen, die ständig lernen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Menschen lernen also ständig und kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Warum? Weil sie die Grundlage für das ständige Lernen nicht im Wort Gottes haben. Auch in Römer 10 betont Paulus, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt, aber die Verkündigung aus dem Wort Christi. Und er spricht dort im Kontext, Römer 10, Vers 17 ist das, spricht Römer 10, Vers 8 vom Wort des Glaubens. Das ist, was wir verkündigen. Jesus Christus, das Wort Gottes. Aus diesem Fundament kommt der Glaube. Übrigens heißt das hebräische Wort für Glauben, wörtlich übersetzt etwa sich festmachen. Ma'amin, verwandt mit Amen. Man macht sich fest. Und der Gegenstand davon ist in der Bibel das Wort Gottes. Der Gegenstand des sich festmachens ist das Wort Gottes. Sonst ist der Mensch nicht fest. Natürlich mit Jesus Christus im Zentrum. Jesus ist das Fundament. Paulus fordert auf, verkündige das Wort, predige das Wort. Übrigens das Wort Kairytho heißt als Herold, als Beauftragter, in Ausrufen. Das ist das griechische Wort, das an dieser Stelle steht. Und das ist ein Auftrag, der sicher für uns heute auch noch gilt. Der Prediger hat keine andere Wahl. Wir haben keine andere Möglichkeit. Und wenn wir irgendwas anderes predigen, dann sollten wir uns sehr wichtig fragen, ob wir berufen sind, dieses Amt auszuüben. Ich komme zum nächsten Punkt. Warum das Wort Gottes die Grundlage für den gesunden Glauben ist. Warum das Wort Gottes für die Grundlage für die Predigt sein sollte, darauf bin ich gerade eingegangen. In den Pastoralbriefen betont Paulus immer wieder wiederholt die gesunde Lehre. Und die gesunde Lehre muss man hier auch im Sinn von die gesund machende Lehre verstehen. Denn Paulus spricht dann im Titusbrief auch von dem gesunden Glauben. Und der gesunde Glaube, der kommt aus der gesunden Lehre. Die gesunde Lehre ist die Lehre, die biblisch fundiert ist, die aus der Bibel herauskommt und die schlussendlich zu Jesus Christus führt. Die ganze Bibel und besonders auch die Sprüche Salomos betonen, dass der Glaube, wenn dort das Wort Glaube in dem Kontext nicht so direkt vorkommt, aber dass der Glaube die Grundlage für eine heilsame Auswirkung für den ganzen Menschen hat. Der gesund machende Glaube beginnt in der richtigen Gotteserkenntnis. Die Gotteserkenntnis ist sehr grundlegend der Bibel. Die richtige Gotteserkenntnis, Gott hat sich offenbart, nicht nach dem Motto von Gott, Gottfall Ephraim Lessing, Nathan der Weise, meine Tochter, musste jetzt gerade dieses Buch von Lessing lesen im Gymnasium, mit der Ringparabel. Gott hat sich nicht so offenbart, sondern Gott hat sich offenbart als der dreieinige Gott in der Bibel. Und wenn wir diese Offenbarung Gottes nicht als Grundlage nehmen, dann werden wir zu einem schiefen Gottesbild kommen. Eine heilsame Auswirkung hat diese Grundlage im dreieinigen Gott. Dieser dreieinige Gott hat sich offenbart in der Bibel in seiner Liebe, Aber seine Gerechtigkeit, die Sünde des Menschen, zerstört nicht die Liebe Gottes zu uns, sie zerstört aber unsere Beziehung zu Gott. Und das ist ein wichtiger Punkt. Jesus hat diese Beziehung wiederhergestellt. Und ich glaube, dass wir das nie tief genug begreifen können, was das für uns bedeutet. Und deswegen sollte man das auch immer wieder verkündigen, dass Jesus unsere Beziehung zu Gott als dem Vater wiederhergestellt hat. Und ich bin überzeugt, wenn wir das richtig verstehen und der Geist Gottes in uns wirkt, dann wird das eine heilsame Auswirkung haben auf unser ganzes Leben. Gott offenbart sich als Vater, besonders in seiner Beziehung zu seinem Sohn Jesus Christus, als Jesus auf der Erde lebte. Und in dieser Beziehung will Gott nun auch zu uns Vater sein, der Schöpfer des Weltalls. Das ist eine unglaubliche Wertschätzung. Es gibt sonst keine wirklich solche Wertschätzung dieser Welt, als die Gewissheit, dass der Gott, der uns geschaffen hat, dass er das Weltall geschaffen hat, zu uns in eine persönliche Vater-Sohn-Vater-Kind-Beziehung treten will, in Jesus Christus. Und es geht schlussendlich nicht nur darum, dass wir für uns diese Fülle des Heils Gottes erleben, sondern dass wir sie auch weitergeben, wie Jesus in Johannes 7 betont, ab Vers 37 bis 39, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme, Flüsse, heißt es wörtlich etwa, Flüsse lebendigen Wassers fließen. Jesus Christus, das hatten wir vorher auch gehört, hat sich eine Gemeinde ins Leben gerufen, einen Leib. Sein verlängerter Arm in der Welt, das ist die Gemeinde. Er ist das Haupt, wir sein Leib. Und das heißt für uns, dass es nicht schlussendlich darum geht, dass einzelne Menschen hervorragend begabt sind und diese Welt verändern können, sondern dass viele Menschen begabt sind und sich gegenseitig dienen und stärken, um so Salz und Licht für diese Welt zu sein. Anders als die Bibel die Grundlage für diese Befähigung zum Dienst, was Paulus dann auch in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17 schreibt. Dort heißt es, jede Schrift, gemeint ist hier, im Gegensatz zu vorher, zum Christuszeugnis, die gesamte Schrift als Ganzes, aber hier ist wirklich jede einzelne Schriftstelle gemeint, ist Gott gehaucht. Jede einzelne Schriftstelle ist Gott gehaucht. Und darum, sage ich, als Ergänzung darum, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, dass damit der Mensch Gottes fähig sei, zu jedem guten Werk völlig befähigt. Zu jedem guten Werk völlig befähigt. Das ist, was Gott will, durch die Grundlage seines Wortes, wie er uns zum Werk des Dienstes befähigen. Das betont Paulus auch in Epheser 4, Vers 11. Da gibt es diese verschiedenen Gaben der Verkündigung in der Gemeinde. Paulus betont dort, damit alle Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, damit wir zur vollen Mannesreife, heißt es dann, gelangen, und zum vollen Maß der Körpergröße der Fülle Christi und zur Einheit des Glaubens und der Kenntnis des Sohnes Gottes. Und Vers 15, 16 betont dann, dass wir hinwachsen alle zu Christus als dem Haupt. Und je mehr wir zu Christus hinwachsen, desto mehr werden wir auch zueinander wachsen. Liest mal zu Hause, das ist in der Elberfelder Bibel ein bisschen ein schwieriger Satz. Aber Epheser 4, Vers 15 und 16. Das ist klar, je mehr wir zu Christus als Haupt hinwachsen, desto mehr auch in die zueinander. Was wir oft vergessen. Und damit komme ich zum dritten Punkt, was das für uns bedeutet. Das bedeutet, dass wir als Verkündiger des Wortes uns gründlich mit dem Wort Gottes beschäftigen müssen. Sag mal, nicht nur die Hoffnung für alle lesen. Es geht mir nicht darum, dass ich die Hoffnung für alle verunglimpfe oder verunglimpfen möchte, aber das ist Milch, meine ich. Wir brauchen feste Speise. Wir brauchen mehr als nur Milch. Und wir sollten uns gerade als Verkündiger des Wortes auch sehr gründlich mit der Bibel beschäftigen, was Herr Luther schon betont hat. Und das heißt auch die Autorität des Wortes anerkennen. Die Autorität des ganzen Wortes Gottes anerkennen. Wir sind nicht aufgefordert, das Wort Gottes zu richten, sondern nach Hebräer 4, Vers 12 und 13 ist das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert, ein lebendiges Schwert, das ihn durchdringt bis zur Scheidung von Magd und Seele, auch Fleisch und Bein, und ist ein Richter der Gedankengesinnungen des Herzens. Gottes Wort beurteilt immer wieder neu mein Leben, verändert mein Leben und macht mich so fähig, es weiter zu sagen und es auch zu lieben. Das ist, was Gott will. Im 2. Korinther 4 betont Paulus Vers 2, dass er sagt, wir sind nicht hinterlistig mit dem Wort Gottes umgegangen, wie das die Sophisten in Korinth, ich nenne sie mal so, offenbar getan haben. Paulus sagt, wir haben auch das Wort Gottes nicht verfälscht, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Und Paulus tut das, indem er Jesus Christus verkündigt. Und da lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 4 und Vers 6, dass es darum geht, dass der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit Gottes, das sind auch wiederum ganz schwierige paulinische Sätze. Im Epheserbrief sollten sie gegen Paulus sprechen, aber hier finden wir sie auch beim echten Paulus. Der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesus Christus und aufleuchtenden Herzen der Gläubigen durch die Verkündigung des Evangeliums. Das ist eine wunderbare Sache. Nur, eine falsche Verkündigung des Wortes Gottes raubt uns diesen Reichtum. Und wir wollen uns diesen Reichtum nicht rauben lassen. Die Gefahr der Verführung wird auch in Kolosser 2 besonders betont. Oder überhaupt im Kolosserbrief. Und für mich ist der Kolosserbrief ein sehr gutes Beispiel, wie Paulus auf Gefahren reagiert. Nicht indem er einfach nur versucht, sie zu widerlegen, zu sagen, es ist alles falsch, sondern indem er ihnen Jesus Christus gegenüberstellt. Als Autorität, als Haupt. Und dort schreibt Paulus in Kolosser 2, Vers 4, achtet darauf, dass euch niemand verführe durch überredende Worte. Verführen, für verführen steht hier im Griechischen paralogizomai. Logizomai heißt so viel wie logisch denken, logisch, das Wort logisch steckt drin, und dann entsprechend Schlussfolgerungen ziehen. Und para heißt an vorbei, heißt also an der Logik vorbei zu denken und zu schlussfolgern. Aber das Problem ist, dass solche paralogischen Überlegungen oft sehr logisch erscheinen. In die gleiche Richtung geht das Wort Pitanologia, das Paulus dann verwendet im Sinn von überredende Worte oder das Vorbringen von Gründen, um etwas wahrscheinlich zu machen, heißt das etwa. So gehen wir sehr oft vor. Um sich damit auseinanderzusetzen, braucht es sachliche Argumente. Nicht ein Weg, der einfach die Feinde, wenn man sie so nennen darf, verunglimpft, sondern es braucht einen fairen Umgang und es braucht sachliche Argumente. Deswegen, ich komme nochmals auf die Pastoralbriefe zurück, wird gerade noch betont in Titus 1, Vers 9, dass der Gemeindeleiter, der Aufseher oder der Älteste, Zitat, an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhalten soll, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermannen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und in 2. Timotheus 2, Vers 25 ergänzt Paulus, dass die Widersacher, Zitat, die Widersacher in Sanftmut, wörtlich heißt es, erzogen werden. In Sanftmut. Ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Gerade in den Pastoralbriefen wird sehr stark betont, dass der Diener Gottes nicht streiten soll, sondern von Sanftmut geprägt. Von Sanftmut. Ein weiteres Beispiel, 2. Timotheus 2, Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du ernsthaft vor Gott bezeugst, man sollte nicht Wortstreit führen, was zu nichts nützt, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Das sind eigentlich ja sehr deutliche Worte. Frage ist nur, warum beachten wir sie denn in unserer Bibeltreue so oft nicht? Wollen wir standhaft sein gegenüber Verführung, dann gibt es meines Erachtens nur einen Weg, den der Kolosserbrief eben sehr schön aufzeigt. Ein tiefes Fundament in Jesus Christus und seinem Wort zu haben. Kolosser 2, Vers 19 zum Beispiel. Oder in Epheser 3, in diesem Gebet, in diesem zweiten Gebet des Epheserbriefs betont Paulus in Epheser 3, Vers 17 weiter, der bittet für die Gläubigen, Zitat, dass der Christus durch den Glauben euren Herzen, ich übersetze, einen festen Wohnsitz habe. Jesus wohnt dort schon. Aber das Wort katoikio, das hier erscheint, heißt so viel wie festen Wohnsitz haben. Und ihr in der Liebe gewurzelt, verwurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Erkennen, was eigentlich gar nicht zu erkennen ist, was zu tief ist, damit es überhaupt in seiner Tiefe erkannt werden kann, nämlich die Liebe Gottes, Jesus Christus. Das ist die Wurzel, das Fundament des Glaubens. Die Liebe Gottes, Jesus Christus, und dass wir dazu auch befähigt werden. Paulus betont die Breite und die Tiefe und die Länge und die Höhe. Und wenn wir das nicht beachten, sind wir in dem Sinn nicht bibeltreu. Deswegen schreibt der Paulus den Galatern auch, Galater 6, Vers 13, ihr, die euch auf die Schrift beruft, ihr tut gar nicht, was in der Schrift steht. Ihr streitet miteinander über Beschneidung und so weiter, aber ihr tut nicht, was in der Schrift steht. War Paulus bibeltreu? Vielleicht müsste man sagen, nein. Aber schon zu Josua hat Gott gesagt, am Anfang seines Dienstes, wenn du von dem Wort, von dem Gesetz des Mose, nicht abweichst, weder zu rechten noch zu linken, dann wirst du Erfolg haben und zum Ziel gelangen. Bibeltreu heißt, weder zu rechten noch zu linken abzuweichen. Es ist also keine Alternative, wenn ich sage, die einen, die betonen zu einseitig das Netzsein miteinander, die Liebe und so weiter. Sag, nein, die sind oberflächlich, die betonen vielleicht die Breite, aber zu wenig die Tiefe, dass ich dann die Liebe vernachlässige, die herzliche Liebe der Christen. Man nur noch die Tiefe betone, aber sehr einseitig. Das ist keine Bibeltreue. Und es ist auch keine eigentliche Bibeltreue, wenn man sich nur abgrenzt von den Lehrlehrern und das oft mit sehr unsachlichen Argumenten. Deswegen sollen wir das Wort Gottes verkündigen. Und das Wort Gottes baut vor allem auf. Es baut vor allem Glaubensleben auf. Kommen wir nochmals auf den Kolosserbrief zurück. wo Paulus betont, dass Kapitel 1, Vers 5 und weiter, dass das Wort der Wahrheit des Evangeliums zu ihnen nach Kolossee gelangt ist, offenbar durch Epaphras und Philemon vor allem, wie es ja auch zur ganzen Welt gelangt ist und Frucht bringt auch bei euch und wächst. Und Paulus bittet dann ab Vers 9 weiter darum, dass dieses Wort noch mehr Frucht bringen soll in jedem guten Werk, damit sie wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Das ist das Herzstück des Anliegens des Paulus, dass die Gläubigen so in das Wort Gottes hineinwachsen und Jesus Christus hineinwachsen, weil die zwei zusammengehören, und dass sie so Frucht bringen. Was braucht unsere Welt dringender als das? Natürlich sind Christen immer wieder auch verhasst und so weiter. Aber Paulus schreibt hier, dass ihr in der Ferne würdig wandelt zu allem Wohlgefallen. Die ersten Christen fanden Wohlgefallen im ganzen Volk. Warum? Weil sie das Evangelium geliebt haben. Weil sie nicht nur behauptet haben, bibeltreu zu sein, sondern weil sie das geliebt haben. Und wir sind auch aufgefordert, die Bibel zu predigen und zu lieben. In ihrer Tiefe, aber auch in ihrer Breite. In ihrer Tiefe und in ihrer Breite. Dass wir weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. Ich möchte zum Schluss kommen und ein paar Schlussfolgerungen daraus ziehen. Erstens, was ich schon gesagt habe, um ihr Lehren zu erwidern, die beste Antwort, dass wir ein tiefes und erwähntes Wort Gottes in Jesus Christus haben. Dass wir die ganze Fülle Gottes durch Jesus Christus erleben. Dann haben wir es nicht nötig, zur fremden Weide zu gehen. Dann wissen wir, dass wir eine viel bessere Weide bei Jesus haben und sein Wort. Das Wort Gottes vermittelt die Fülle, die ganze Fülle, die uns Jesus schenkt. Und Gott möchte uns immer wieder diese Fülle schenken, nicht nur für uns, sondern auch für den Dienst am Nächsten, wie Jesus sagt. Und das befähigt uns damit auch zum guten Werk. Lasst uns die ganze Bibel verkündigen. Für viele bibeltreue Christen scheint mir das Buch viel zu dick zu sein. Und man sucht sich gewisse Lieblingsthemen aus, und das muss ich mir natürlich auch als Verkündiger immer wieder sagen, dass ich nicht nur Lieblingsthemen auswähle und darüber predige, sondern die ganze Bibel, natürlich über den biblischen Kontext. Wie Paulus sagt, den Ältesten von Ephesus sagt, ich habe 3 Jahre lang bei euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Tag und Nacht, öffentlich und privat, in den Häusern. Was für eine herrliche Aufgabe, die wir haben.